HR Info. Das Interview mit Wolfgang Bosbach. Er ist einer der populärsten Politiker des Landes. Bosbach ist Christdemokrat, spezialisiert auf Innenpolitik. Wann immer die Themen Terrorismus, politischer Extremismus, Kriminalität oder Asylpolitik diskutiert werden, Wolfgang Bosbach ist immer ganz vorne mit dabei. Seit einiger Zeit ist der 62-Jährige noch mit einem anderen Thema bekannt geworden. Er spricht sehr offen über seine Prostatakrebserkrankung, die vor 4 Jahren bei ihm diagnostiziert wurde. Politik und Krebskrankheit. Darüber sprechen Oliver Günther und Jens Borchers jetzt in HR Info das Interview mit Wolfgang Bosbach.
Herr Bosbach, wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie wirksam Politik machen können, trotz oder mit so einer schweren Krankheit, über die Sie ja sehr offen sprechen. Da ist viel darüber geschrieben worden, deshalb würden wir gerne von Ihnen selbst mal erfahren, in welchem Stadium ist denn überhaupt Ihre Krebserkrankung?
Nach Lage der Dinge, nach menschlicher Erfahrung, ist nicht mit Heilung zu rechnen. Es geht also um Lebensqualität, es geht um Lebensverlängerung. Ich mache zurzeit eine sogenannte Hormonentzugstherapie, die ist mit Nebenwirkungen verbunden. Die sind nicht besonders schön, aber es gibt Schlimmeres. Man kann das in einem Satz zusammenfassen. Die jetzige Therapie zeigt Wirkung. Sie zeigt leider auch Nebenwirkungen, aber das eine ist nicht ohne das andere zu haben.
Ich sitze übrigens einem Menschen gegenüber, vielleicht um das mal kurz für die Hörer zu schildern, der eine sehr gesunde Gesichtsfarbe hat, als käme sie gerade aus dem Urlaub und der sehr alert und sehr lebhaft wirkt.
Ich gehe bei allen Anstrengungen und Belastungen und gelegentlichem Ärger jeden Morgen gerne in das Büro. Es gibt ja den schönen Satz, wer sein Hobby zum Beruf macht, hat sein Leben lang Freizeit. Also Freizeit habe ich jetzt nicht gerade, ich hab gut zu tun, aber es gibt nichts, was ich lieber machen würde. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn du eine Arbeit machst, die dir wirklich Freude macht, dann fallen die auch 12 oder 14 Stunden nicht schwer. Aber wenn man etwas machen muss, was man eigentlich nicht machen möchte, dann können schon 4 oder 5 Stunden zu lange sein. Ich habe den Wunschberuf ergreifen können und dafür bin ich dankbar.
Zwei entscheidende Stichworte sind aber eben auch schon gefallen, Herr Bosbach, Ihrerseits, nämlich Anstrengung und Belastung, trotz aller Anstrengung und Belastung. Sie haben während Ihrer Erkrankung die ganze Zeit Politik sehr intensiv weiter betrieben. So im Rückblick, so wie Sie jetzt auch Ihre Situation geschildert haben, hat es Ihnen gut getan, psychisch offensichtlich, wie Sie es beschreiben, aber hat es Ihnen vielleicht körperlich auch ein bisschen geschadet?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nie intensiver drüber nachgedacht, weil es für mich nie eine ernsthafte Alternative gab zu dem Weiterarbeiten wie bisher, solange es geht. Dass das gesundheitsfördernd ist, was ich mache, von Art und Umfang der Tätigkeit her, nein. Aber es tut mir persönlich gut. Denn ich sage mir selber, solange du dein Leben weiterleben kannst, ist die Welt eigentlich in Ordnung. Es geht hier auch nicht um eine Erkrankung, es geht um 2 chronische Erkrankungen. Mit der einen kann ich jetzt seit 20 Jahren gut leben und es wird zumindest nicht schlechter. Die andere war dann eine unglückliche Nachricht, die noch dazugekommen ist. Und hier gilt mal sehen, wie lange es beim jetzigen Zustand bleibt. Ich mache mir aber auch nicht jeden Tag Gedanken, wie es denn weitergehen könnte, wenn es schlimmer wird.
Nur ganz kurz zur Erklärung. Sie sagen 2 chronische Erkrankungen. Ja. Die Erkrankung, die Sie schon länger haben, ist eine Herzschwäche.
Ist eine Herzmuskelentzündung. Ist eine Herzmuskelschwäche. Sie rührt her aus einer Herzmuskelentzündung. Die Ursache ist eine offensichtlich verschleppte Grippe. Die Grippe ist ja eine ernsthafte Erkrankung, Folge einer Virusinfektion. Und mit den Medikamenten, mit Herzschrittmacher und Defibrillator, habe ich jedenfalls die Erkrankung gut im Griff. Die andere hat mich im Griff.
Von der anderen Erkrankung haben Sie eben gesagt, es geht nicht um Heilung, es geht um Lebensverlängerung. Sie sind ja nicht nur ein kranker Mann, Sie sind ein leidenschaftlicher Politiker. Gibt es ein politisches Herzensanliegen, was Sie jetzt mit den Nachrichten, die Sie bekommen haben, ganz weit nach vorne gestellt haben, nach dem Motto, das möchte ich gerne unbedingt noch machen?
Im Moment ist es die so gut es geht Bewältigung der weltweiten Flüchtlingsproblematik nur in ganz wenigen Zahlen. Über 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. 18 Millionen Menschen haben die Grenze überschritten. Wenige Flugstunden von Deutschland entfernt spielen sich Dramen ab im Grenzgebiet Türkei, Irak, Syrien. Wir sind in Deutschland von den Folgen dieser Fluchtbewegungen, den Folgen des IS-Terrors ganz unmittelbar betroffen. Ich kann mich noch gut an die Situation anfangen, Mitte der 90er Jahre erinnern, als wir ebenfalls einen sehr hohen Zuzug hatten von Bürgerkriegsflüchtlingen, von Asyl. Bewerbern. Die Zahlen sind jetzt etwas niedriger als damals, aber schon jetzt sind ja viele Kommunen an den Grenzen der Aufnahmekapazität angelangt. Aber wenn wir uns einmal die politische Landkarte ansehen, können wir eben nicht davon ausgehen, dass die Zahlen in absehbarer Zeit deutlich zurückgehen werden. Und das ist eine enorme Herausforderung für uns alle, für die Staatengemeinschaft, für Europa, für Deutschland.
Ist dann Ihr Ziel, Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen?
Wir tun jetzt schon mehr als die allermeisten Staaten in der Europäischen Union.
Sollten wir mehr tun?
Wir könnten mehr tun bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen, von politisch Verfolgten, wenn nicht der überwiegende Teil, der kommt, weder politisch verfolgt ist, noch vor Krieg oder Bürgerkrieg fliegt. Im Moment geht es darum, dass in der Europäischen Union große Länder, die sich deutlich zurückhalten bei der Aufnahme von Flüchtlingen, mehr tun. Dazu gehört unter anderem auch Spanien und Italien. Deutschland nimmt in diesem Jahr mehr Flüchtlinge auf als Portugal, Spanien, Italien und Griechenland zusammen.
Aus dem, was Sie gerade eben beschreiben, wird ganz klar deutlich, die Flüchtlingsproblematik ist eine Botschaft, die Sie haben, die Ihnen auch hörbar sehr am Herzen liegt. Auf der anderen Seite ist unser Eindruck aus den letzten Wochen, wenn man lange Interviews von und mit Ihnen liest, wenn man sie in Talkshows sieht, steht dann doch oft Ihre Erkrankung im Mittelpunkt.
Gut, heute leider auch. Ich suche mir das ja nicht aus. Also von mir werden Sie nie eine Presseerklärung zum Thema eigene Gesundheit, Erkrankung finden. Es wird nie ein Bulletin geben. Ich werde gefragt und ich antworte. Und es ist wirklich erstaunlich, in wie vielen Zuschriften. Ich bekomme ja über 10.000 Briefe pro Jahr, in wie vielen Zuschriften auch es um dieses Thema geht. Und eine ganz kleine Begebenheit am Rande. Ich war im Sommer mit Familie und Freunden in Kitzbühel. Da kam ein älterer Herr auf mich zugerannt, packte mich an den Schultern und sagte, ich habe das Gleiche wie Sie. Ich mache das genauso wie Sie. Also das Wort Krebserkrankung ist überhaupt nicht gefallen, aber ich wusste, was er meint. Offensichtlich kann man auch anderen Menschen in ähnlicher Situation Mut machen, wenn man sagt, Leute, wir haben ein Problem, aber das Leben geht weiter und es gibt Menschen, denen geht es viel schlimmer als mir.
Genau deshalb haben wir uns entschlossen, mit Ihnen darüber zu sprechen, kann man als krebskranker Politiker wirksam Politik machen. Das ist das, was uns interessiert hat, weil wir eben die Wahrnehmung haben. Sie werden sehr oft nach Ihrer Krankheit gefragt. Sie werden aber politisch gar nicht mehr so stark wahrgenommen. Ist das unsere Fehlwahrnehmung oder nehmen Sie es auch so wahr?
Also ich nehme das überhaupt nicht so wahr. Dann gebe ich sofort zu, Innenpolitik ist sehr konjunkturbedingt. Wir haben ja eine kaum planbare Tagesordnung. Ja? Geschieht irgendwo auf der Welt ein fürchterlicher Anschlag, fragt man sofort nach den Konsequenzen in Deutschland. Die Fluchtbewegungen, über die wir gerade gesprochen haben, haben ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Innenpolitik. NSU, Innenpolitik, NSA, Innenpolitik. Aber das sind keine Ereignisse, die wir planen, sondern mit denen wir konfrontiert werden. Und dann gibt es auch wieder Wochen, da ist es etwas ruhiger. Und ich mache jetzt über 20 Jahre Innenpolitik, 5 Jahre Vorsitzender im Ausschuss. Es war nie anders als jetzt. Also Krankheit hin, Krankheit her.
Mhm. Im Moment haben wir sicher eine Hochzeit, was innenpolitische Themen angeht. Sie sagen, Sie machen das schon sehr lange. Auf der anderen Seite, durch die Krebserkrankung hat sich ja tatsächlich was geändert. Ja. Also Sie sind Vorsitzender des Innenausschusses, auch in dieser Legislaturperiode. Sie sind es geworden, von Ihrer Fraktion auch nominiert worden in einer Phase, als Ihre Krebserkrankung, Ihre schwere Erkrankung schon bekannt war. Gab es da interne Diskussionen, ob Sie das wieder machen können, wieder machen sollen? Oder wurde darüber überhaupt nicht gesprochen?
Als ich Vorsitzender des Innenausschusses geworden bin, wusste ich ja noch gar nicht von meiner Krebserkrankung. Die Herzerkrankung, die war bekannt, aber von meiner Krebserkrankung.
Das war in der vergangenen Legislaturperiode.
Genau.
Aber jetzt, als Sie
wusste
wieder...
Wusste ich noch nichts, genau. Offensichtlich war man jetzt in der zweiten Wahlperiode der parteiübergreifend der Meinung, der Bosbach hat das ganz gut gemacht, sodass das nie in Frage gestellt hat. Wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt zum ersten Mal Ausschussvorsitzender geworden wäre, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
Haben Sie mal darüber nachgedacht, ob Sie das packen, vielleicht zu viel wird?
Eigentlich nein. Dass das, was ich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gemacht habe, zu viel wurde, das weiß ich ja. Deswegen habe ich auch meine Reisetätigkeit, die bundesweite, deutlich reduzieren müssen. Ich habe über 10.000 Zuschriften, ich habe fast 10.000 Einladungen pro Jahr. Da ist es ganz selbstverständlich, dass man nur 4 oder 5% aller Einladungen annehmen kann. In der Vergangenheit bin ich auch bewusst gerne gereist, um auch mal in die Orte zu kommen, wo ich noch nie gewesen bin. Das geht heute einfach nicht mehr. Die Veranstaltungen selber, die machen mir ja auch noch Spaß. Aber die weiten Reisen, das kann ich nicht mehr.
Aber wie schwer ist es denn tatsächlich? Führen wir uns das mal vor Augen. Sie sitzen im Innenausschuss. Sie haben am Vormittag einen Termin nach dem anderen gehabt. Dann sitzen Sie nachmittags dem Innenausschuss als Vorsitzender vor. So, Sie müssen aufmerksam sein, Sie müssen konzentriert sein, Sie müssen alert sein.
100%, ja.
So, was denn, wenn Sie dann plötzlich merken, so, und gerade bin ich total erschöpft. Ist das schon mal passiert?
Wenn die Sitzungen nicht vormittags wären, sondern nachmittags, dann wäre es so. Ich merke genau, wann die Kraft nachlässt. Solange ich aber in einem bestimmten Rhythmus bin, solange Termin auf Termin kommt, dann sage ich mir immer, komm, den einen Termin packst du noch. Und wenn der zu Ende geht, dann sage ich, komm, den einen noch. Wenn ich jetzt mir die 20 Termine angucken würde, würde ich sagen, boah, den Berg kannst du gar nicht mehr ersteigen. So versuche ich, den Tag von Termin zu Termin abzuarbeiten und merke dann abends, da geht nichts mehr. Die Kraft lässt nach. Ja, das ist so.
Und wenn Sie das in so einer Sitzung merken, was können Sie dann reagieren? Haben Sie eine Absprache mit Ihrem stellvertretenden Vorsitzenden zu sagen,
ja,
so, ich kann dann auch mal sagen, ich übernehme jetzt mal?
Genau, aber nur für kurzen Zeitraum. Der Kollege Frank Tempel von der Linkspartei, zu dem habe ich ein super gutes Verhältnis. Wir sind wirklich gute Kollegen, wir gehen ordentlich miteinander um. Er ist aus einer ganz anderen politischen Richtung, aber wir verstehen uns menschlich sehr gut. Und der weiß um meine Belastung und er nimmt mir auch schon mal Termine ab, zum Beispiel Sachverständigenanhörungen, wenn ich wirklich nicht kann, oder einen Arzttermin habe. Ich muss ja auch regelmäßige Arzttermine wahrnehmen. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, und dafür bin ich auch dankbar, wirklich dankbar, dass die Kollegen dachten, so dem Bosbach kannst du jetzt nichts mehr zutrauen, den lässt du besser mit Arbeit in Ruhe. Ich brauche kein Mitleid und ich brauche auch keine Rücksichtnahme. Ich weiß schon selber, was ich machen kann und was nicht. Das hat allerdings einige Zeit gedauert.
Aber so wie Sie das beschreiben, also dieses so von Termin zu Termin im Grunde genommen die Belastung gar nicht spüren und
ja,
am Ende des Tages, das klingt ja wirklich so, als wären Sie ja fix und fertig körperlich.
Ja.
Das klingt schon so, als hätten Sie an sich selbst durchaus den Anspruch zu funktionieren.
Das ist mein Anspruch. Im Grunde geht es bei Wahlen um Vertrauen. Wir bitten die Wählerinnen und Wähler um Vertrauen für die Politik unserer Partei. Wir bitten sie ganz persönlich um Vertrauen. Und es ist meine Aufgabe, dieses Vertrauen mindestens 4 Jahre lang in der Wahlperiode Tag für Tag zu rechtfertigen. Ja, und ich möchte, dass die Menschen nicht nach 4 Jahren sagen, er hat uns getäuscht oder wir haben uns in ihm getäuscht.
Würden Sie das so wahrnehmen, dieses Nicht-Funktionieren auch als eine Enttäuschung gegenüber anderen?
Ja, das
oder eine Täuschung sogar.
Naja, das nehme ich total ernst. Ich mache ja leidenschaftlich gerne Wahlkampf und bin 6-mal direkt gewählt worden. Ich habe auch immer überdurchschnittlich gute Wahlergebnisse bekommen und ich möchte nicht, dass die Wählerinnen und Wähler eines Tages sagen, also wir hätten ihn besser nicht gewählt, sondern ich möchte, dass sie eines Tages, wenn ich nicht mehr antreten, sagen, schade.
HR Info, das Interview heute mit Wolfgang Bosbach, Politiker und an Krebs erkrankt. Sie haben mir eben ganz kurz gesagt, bis ich verstanden hatte, dass ich nicht mehr ganz so weitermachen kann wie vorher, da hätte es ein bisschen gedauert.
Ja.
Haben Sie denn Ihre Mitarbeiter im Büro mal ganz konkret angewiesen, Leute, Terminkalender ausdünnen und zwar um genau so und so viele Stunden? Haben Sie sowas gemacht?
Ja, das habe ich gemacht und das war ja auch eine bestimmte Abfolge. Es war auch für mich ein persönlicher Lernprozess. Zuerst war die Diagnose, dann war die Abklärung, dann kam die Operation in der Hoffnung, den Krebs besiegt zu haben. War leider nicht der Fall. Dann kam die Strahlentherapie, wieder die Hoffnung, leider nicht der Fall. Dann begann die medikamentöse Therapie. Da hat der Arzt natürlich gesagt, das bisherige Leben werden Sie nicht mehr weiterleben können. Und dann meint man, ach komm, es wird schon irgendwie gehen. So Indianer kennt
keinen Schmerz. Das meint zumindest Wolfgang Bosbach, ja.
Ja, und so war das. Und dann habe ich aber gemerkt, es geht einfach nicht. Und dann sind wir auch so ehrlich und sagen, wir freuen uns über die Einladung, aber es geht nicht. Jüngstes Beispiel, Einladung nach Konstanz, aber die Veranstaltung dauert 2 Stunden, aber für mich sind es 20 Stunden mit Übernachtung. Und ich weiß schon mittlerweile selber, was geht und was nicht geht. Und dann sage ich auch, dass es nicht geht. Ich habe mich gestern Abend wieder so erwischt, man landet zu Hause in Köln-Bonn, ich könnte ja auch nach Hause fahren. Und dann war noch ein Kreisparteitag, da weiß ich dann, du fährst 1,5 Stunden hin, du sprichst 1 Stunde, du fährst 1,5 Stunden wieder zurück. Ist ja keine schwere körperliche Arbeit, aber ist doch kräftezehrend. Aber in dem Moment, wenn du in den Saal reinkommst, der ist gut besetzt, die Leute freuen sich, es wird applaudiert, das macht mir auch Spaß.
Ich würde trotzdem noch mal ganz gern bei dem Thema Umgang oder auch der Umgang mit Ihnen in Berlin, in diesem Berliner Betrieb bleiben wollen. Es gibt ja auch schon so Äußerungen zu lesen als Zitat, hoffentlich verwechselt Bosbach Politik nicht mit Therapie. Wenn Sie so einen Satz hören, so ein Zitat hören, ärgert Sie dann sowas? Oder?
Nein, das ärgert mich nicht. Vielleicht ist es sogar für mich ein Stück Therapie. Vielleicht stimmt es ja sogar. Denn mir ging es ja auch nicht besser, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde, den ganzen Tag nur am Sofa, Fernsehen gucken, Zeitung lesen oder mich sonst irgendwie versuche zu beschäftigen. Ich mache das, was ich mache, gerne. Und es lenkt auch ab. Ich möchte mich auch gar nicht von morgens bis abends mit meiner Erkrankung beschäftigen. Ist zum Beispiel bei mir zu Hause überhaupt kein Thema. Das ist absolutes Tabu. Wenn es was Neues gibt, sage ich. Und wenn ich nichts sage, gibt es nichts Neues.
Aber Sie wollten diese Krankheit ja ganz offensichtlich nicht verheimlichen, wie das ja viele andere Politiker gemacht haben. Ja, also gab ja schon mehrere Fälle, auch von prominenten Politikern, die da sehr, sehr zurückhaltend waren, weil sie bloß nicht den Eindruck erwecken wollten, dass sie als zu schwach für den Politikbetrieb gelten. Das ist eine Angst, die Sie offensichtlich nicht hatten.
Hatte schon, aber hat sich als unbegründet herausgestellt.
Es hat Sie zumindest nicht davon abgehalten,
genau richtig, wie
offen über Ihre...
Ja, wohl, genau richtig, als damals mein Defibrillator geschockt hatte aufgrund eines technischen Defekts. Ja, da bin ich beim Landesparteitag zusammengebrochen. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Wäre es im Wald passiert, dann hätte es ja nicht so eine mediale Aufregung gegeben. Ich habe ja noch auf dem Boden gelegen des Veranstaltungslokals. Auf dem Boden, da bekam ich schon die erste SMS mit guter Besserung, weil irgendeiner dann gesendet hatte, Bosbach auf Parteitag zusammengebrochen. So schnell geht das ja heute. Das kannst du doch gar nicht geheim halten. Operieren habe ich mich lassen in Hamburg, möglichst weit weg vom Schuss. Wenn ich mich zu Hause in Bergisch-Gladbach ins Krankenhaus lege, ja, da kennt mich doch
jeder. Hätte jeder gewusst.
Ich habe über Wochen eine Strahlentherapie gemacht. Ich bin 5-mal in der Woche zur Radiologie gegangen. Da hat mich doch jeder gesehen. Die Leute kennen mich doch. Und wenn ich beim Onkologen sitze im Wartezimmer, was soll ich denn den Leuten erzählen? Also sagt man, wie es ist. Und meiner Überzeugung nach ist auch eine Krebserkrankung nichts, wofür man sich entschuldigen müsste oder wofür man sich rechtfertigen müsste. Es ist, wie es ist, und andere haben viel größere Probleme als ich.
HR Info, das Interview mit Wolfgang Bosbach, Politiker und an Krebs erkrankt. Sie haben das gerade schon anklingen lassen. Krebsbehandlungen sind körperlich anstrengend. Ja. Wie schwer fällt es Ihnen, Auszeiten von der Politik zu nehmen? Und wie nehmen Sie sich denn Auszeiten? Ihre Lieblingsinsel ist Mallorca, wissen alle.
Ja.
Nehmen Sie sich mal 2 Tage und fliegen dann schnell dahin. Und wie entspannen Sie dann?
Also ich kann ja nie länger als eine Woche Urlaub machen. Ich werde jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren eine Ausnahme machen, weil ich mit Freunden und meinem guten Freund Rainer Kallmund über Silvester nach Thailand fahre. Und da wäre eine Woche etwas knapp, also bleiben wir 10 Tage. Ansonsten kann ich deshalb nicht länger als eine Woche Urlaub machen, weil die Arbeit macht ja keiner für mich weiter, sondern sie wird ja gestapelt auf dem Schreibtisch, und nach einer Woche ist der Schreibtisch so voll, dann muss ich die Arbeit auch wieder abarbeiten, sonst ertrinke ich ja in Arbeit.
Stimmt, nach 11 Stunden Flug von Bangkok ist das auch ein schöner Anknüpfung.
Nee, genau, dann hat man wieder was zu tun. Aber es ist in der Tat 3 oder 4 Mal im Jahr büchse ich für ein paar Tage aus, für 4 oder 5 Tage. Es sind ja auch nur 2 Tage Flug. Und dann merke ich genau, die ersten 2 Tage schlafe ich, aber wirklich lange schlafen und lese ein Buch und erhole mich. Und dann mache ich auch sehr gerne Sport. Ich bin ja begeisterter Tennisspieler. Auch das ist für mich eine bestimmte Form der Erholung. Auch dann bekommst du den Kopf frei, wenn man sich richtig anstrengen muss und konzentrieren muss auf das nächste Match.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Bosbach, dann kriege ich 2 Fragen in den Kopf. Das eine ist, das ist ein Spaßpolitiker, ein Leidenschaftspolitiker, ganz offensichtlich. Ich habe aber auch gleichzeitig den Eindruck, da ist jemand, der verlangt sehr, sehr viel von sich. Sie haben vorhin gesagt, ich kriege 10.000 Anfragen für Veranstaltungen pro Jahr. Sie sind, glaube ich, sehr bedacht auf Ihr politisches Profil. Bosbach auf allen Kanälen ist, glaube ich, eine wichtige Angelegenheit.
Eigentlich bin ich ja medienscheu, aber ich überwinde mich immer.
Ich glaube es sofort. Wie viele Absagen glauben Sie, sich leisten zu können im Vergleich zu dem Pensum, was Sie früher gemacht haben, ohne dass Ihr politisches Profil leidet?
Also das ist über die Jahre hinweg immer gleich geblieben. Etwa die Hälfte der Einladungen zu Talkshows oder Radiosendungen wie jetzt kann man annehmen und die andere Hälfte nicht.
HR-Info, das Interview heute mit Wolfgang Bosbach, Politiker und an Krebs erkrankt. Herr Bosbach, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über die Belastung, auch in diesem Politikbetrieb, wie Sie damit umgehen. Lassen Sie uns doch mal schauen, wie sich möglicherweise Ihre Wirkung als Politiker auch verändert hat, eben durch die Veröffentlichung auch Ihrer Krebserkrankung. Es gibt über Sie folgende Anekdote, als Sie am Abendgymnasium das Abitur nachgemacht haben, Ende der 70er Jahre muss das gewesen sein, da wurden Sie in einer Vorstellungsrunde, so wie alle anderen Teilnehmer auch, nach Ihren beruflichen Zielen gefragt. Und es heißt, Sie hätten damals als Berufsziel Bundeskanzler angegeben. Klingt nach sehr viel Ehrgeiz.
Klingt eher nach rheinischem Humor, ja. Ich war ja damals schon politisch aktiv Und das war sicherlich eher im Scherz gesagt als ernsthaft gemeint. Das kann man sich wünschen, davon kann man träumen, aber das ist kein realistischer
Beruf. Nein, im Nachhinein?
Ja, ist kann, es ja, da können Sie auch ein Pastor fragen, das wollen Sie gerne werden. Und dann sagt der Papst, ja, das wird auch in der Regel nicht klappen. Ne?
Bleibt aber immer noch die Frage nach dem Ehrgeiz.
Ich habe, was Ämter angeht, habe ich einen sehr begrenzten Ehrgeiz. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ich hatte 2005 die Hoffnung, ins Kabinett aufrücken zu können. Ich wäre auch gerne Bundesinnenminister geworden. Ich bin es nicht geworden. Seitdem weiß ich aber auch, egal was du machst, du wirst nicht Minister und dann ist es auch gut.
Das ist der Mangel an Linientreue.
Kann sein, aber auch darüber kann ich mir jetzt keine langen Gedanken machen.
Also wir buchen das mal mit dem Bundeskanzler im Abendgymnasium als scherzhafte Bemerkung ab. Wir haben aber schon gehört, Sie haben noch politische Anliegen, also Flüchtlingsproblematik haben Sie schon beschrieben. Sie haben auch vorhin beschrieben, dass Sie in der Wahrnehmung oder wenn Sie Leuten begegnen, ganz oft feststellen, dass die sehr positiv auf Sie reagieren, auch im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung. Ja. Das ist jetzt, gebe ich zu, vielleicht eine etwas zynische Frage, aber haben Sie vielleicht auch überrascht festgestellt, dass Ihnen die Krankheit und der öffentliche Umgang damit politisch auch nützen kann?
Politisch glaube ich nicht, persönlich glaube ich es. Ja, das merke ich auch in sehr, sehr vielen Gesprächen. Es wird kein Politiker sympathischer, wenn man offen über seine Krankheit spricht. Vielleicht kommt der Politiker einem menschlich näher, weil auch viele sagen, der hat die gleichen Probleme wie ich oder er hat Stärken und Schwächen und mir imponiert, wie er damit umgeht. Aber ich nehme ja nicht offen zu diesem Problem Stellung, um Sympathie zu erreichen, sondern weil ich weiß, drumherum reden hat keinen Zweck.
Ist Ihnen der Vorwurf gemacht worden, Sie würden Ihre Krankheit zu öffentlich inszenieren?
Es hat einmal ein Kollege so sinngemäß gesagt, demnächst lässt er auch noch eine OP live im Fernsehen übertragen. Gut, das muss auch ein Humorist sein.
Angeblich aus der Union.
Ja, das sind die besten Freunde. Also wenn es humorvoll gemeint war, ist gut. Wenn es ernst gemeint war, ist natürlich grober Blödsinn.
Wir haben über Ihre Anliegen gesprochen. Wir haben über den Politikbetrieb, den Umgang im Politikbetrieb mit Ihrer Erkrankung gesprochen. Auch was dieser Politikbetrieb für Sie bedeutet. Wir haben die Frage gestellt, kann man als krebskranker, schwerkranker Politiker tatsächlich in diesem Politikbetrieb bestehen, Wirkung haben? Mich würde Ihr Fazit interessieren, in einem Satz. Wie fällt Ihre Antwort auf diese Frage aus?
Die Antwort fällt mir etwas schwer, weil ich nicht weiß, wie es wäre, wenn ich mit dieser Erkrankung frisch in den Deutschen Bundestag gekommen wäre. Das weiß ich ja nicht, denn als die Krebserkrankung diagnostiziert wurde, war ich ja schon 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, hatte ja schon einige Erfahrungen erworben. Ja, das kann man, wenn man sich konzentriert auf bestimmte Themen. Wir sind zwar als Mitglieder des Bundestages bei Abstimmungen für alles zuständig und trotzdem musst du dich konzentrieren auf bestimmte Themen, damit man die von Ihnen beschriebene Wirkung tatsächlich auch erzielen kann. Und man muss sich wirklich sachkundig machen. Also wenn man meinungsstark ist, ist es gut. Aber man muss auch wirklich Ahnung haben von den Themen, über die man spricht. Und ich lerne jeden Tag dazu. Ich lese wirklich von morgens bis abends, um mich, wie es so schön heißt, heute schlau zu machen, damit ich wirklich eine Materie gedanklich durchdringen kann und auch weiß, warum ich welche Position einnehmen muss, was jedenfalls ich für richtig oder für überzeugend halte. Und dann kann man das auch mit Handicaps, die man hat. Aber man muss sich konzentrieren.
Aber ich verstehe richtig, die Handicaps, also Ihre Erkrankung, zwingt zu noch viel stärkerer Fokussierung.
Eindeutig, das sind die Schwerpunkte der Arbeit. Das sind die Konzentration auf bestimmte Punkte. Ich mache lieber in einer Woche 3 oder 4 Sachen zu 100% als 8 oder 10 zu 50%.
Sagt der Politiker Wolfgang Bosbach, bei dem vor 4 Jahren eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Mehr Informationen und das komplette Interview als Podcast auf hrinforadio.de.